Immer heißer tobte nun der Kampf auf den Feldern des Pelennor. Und der Waffenlärm, vermischt mit den Schreien der Männer und dem Wiehern der Pferde, wurde ohrenbetäubend. Hörner schmetterten und Trompeten gellten, und die Mumakil brüllten, als man sie in die Schlacht trieb. Vor den südlichen Stadtmauern ging Gondors Fußvolk gegen die Morgul-Legionen an, die noch immer in großer Stärke dort standen. Die Berittenen aber stießen nach Osten vor, um Eomer zu Hilfe zu kommen. Hurin der Lange, der Schlüsselbewahrer, der Fürst von Losharnach, Hirluin von den grünen Bergen und Fürst Imrahil der Schöne mit all seinen Rittern. Nicht zu früh kamen sie, denn von Eomer hatte das Glück sich abgewandt und seine Wut hatte ihn fehlgeleitet. Zwar hatte sein rasender Sturmangriff die Schlachtordnung der Feinde zertrümmert und große Keile der Reiter mitten durch die Reihen der Südländer getrieben, so dass die feindlichen Reiter versprengt und das Fußvolk niedergeritten wurden, aber wo die Mumakil auftauchten, da gehorchten die Pferde der Rohirrim dem Zügel nicht mehr, sondern scheuten und schwenkten ab. Und die großen Tiere blieben unangefochten und standen im Feld wie Wehrtürme, um die sich die Haradrim sammeln konnten. Und wenn die Rohirrim zu Beginn ihres Angriffs mit den Haradrim allein schon eine dreifache Überzahl gegen sich hatten, so wurde ihre Lage bald schlimmer, denn neue Streitkräfte strömten nun von Osgiliath ins Feld. Dort hatte man sie für die Plünderung und Verwüstung von Minas Tirith und von ganz Gondor in Bereitschaft gehalten. Und sie warteten nur auf den Marschbefehl ihres Feldherrn. Der war nun nicht mehr auf seinem Posten. Aber Gothmog, der Statthalter von Minas Morgul, warf sie ins Gefecht. Ostlinge mit Äxten und Varyaks aus Chant, Südländer in scharlachroten Kleidern, und aus fern Harad kamen schwarze Menschen oder Halbtrolle mit weißen Augen und roten Zungen. Teils drohten sie nun, den Rohirrim in den Rücken zu fallen, teils drängten sie weiter nach Westen vor, um die Streiter aus Gondor aufzuhalten und ihre Vereinigung mit Rohan zu verhindern. Und eben als sich der Tag gegen Gondor zu wenden begann und die Hoffnungen der Verteidiger ins Wanken gerieten, stieg ein neuer Schreckensruf in der Stadt auf. Es war Vormittag und die Sonne schien, aber ein starker Wind blies und peitschte die Regenschauer nach Norden, und bei diesem klaren Wetter bot sich den Wachtposten auf den Mauern von fern ein Bild, das ihnen die letzte Hoffnung nahm. Denn nach der Biegung bei Harlond nahm der Anduin einen Lauf, der von der Stadt aus weit zu überblicken war. Und wer scharfe Augen hatte, konnte über mehrere Wegstunden hin alle Schiffe sehen, die sich näherten. Und was sie dort nun sahen, ließ die Posten entsetzt aufschreien. Schwarz auf dem glitzernden Strom erschien eine Flotte, die vor dem Wind lief. Feuerträchtige Dromonen und vielrudrige Schiffe mit großem Tiefgang, die schwarzen Segel windgebläht. »Die Korsaren von Umbar«, riefen die Männer. »Seht, die Korsaren von Umbar kommen. Also haben sie Belfalas eingenommen, und das Ithir auch. Und Lebenin ist verloren. Die Korsaren kommen über uns.« Das hatte noch gefehlt. Und eigenmächtig, denn niemand führte in der Stadt mehr den Befehl, rannten manche zu den Glocken und läuteten Alarm, und andere bliesen das Trompetensignal zum Rückzug. »Zurück zu den Mauern«, riefen sie, »zurück zu den Mauern, zurück in die Stadt, ehe alles überrannt wird!« Doch der Wind, der die Schiffe herantrieb, wehte ihr Geschrei davon. Die Rohirrim freilich bedurften keiner Warnung. Nur allzu gut konnten sie selbst die schwarzen Segel erkennen. Denn Eomer war nun kaum mehr eine Meile vom Harlond, und ein großer Haufen der Südländer stand zwischen ihm und dem Hafen dort, während neue Feinde von hinten heranstürmten, die ihn von Fürst Imrahil abschnitten. Er schaute auf den Fluss hinaus, und alle Hoffnung erlosch in seinem Herzen, und er verfluchte den Wind, den er zuvor gesegnet hatte. Bei Mordors Heeren aber stieg die Kampflust gewaltig, und mit neuer Wut und Blutgier gingen sie brüllend zum Angriff über.